RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Tobias Möck. Guten Morgen. In Nizza hat am Vormittag die dritte UN-Ozeankonferenz begonnen. Vertreter von 130 Staaten wollen bei dem fünftägigen Treffen den Schutz der Weltmeere vorantreiben. Die Bundesregierung hofft auf Fortschritte. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Weltweit sind die Meere in einem schlechten Zustand, so sieht es das Bundesumweltministerium. Minister Carsten Schneider sagt, die Ozeane versorgten uns mit Nahrung. Wir als Menschen würden den Meeren aber viel zu oft nur Plastikmüll zurückgeben. Bislang gibt es kein internationales Abkommen, das das verhindert. Deutschland will sich dafür einsetzen.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen. Die israelische Marine hat ein Schiff mit internationalen Aktivisten gestoppt, die Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollten. Wie es hieß, wurde die Yacht zur israelischen Küste geschleppt. Die Besatzungsmitglieder sollen in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Unter ihnen ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
Das Schiff war vor einer Woche in Sizilien gestartet und wollte den Gazastreifen erreichen. An Bord waren Hilfsgüter. Ziel war es nach Angaben der Aktivisten, aber vor allem Aufmerksamkeit für die humanitäre Lage im Gazastreifen zu erzeugen. Dort wird Israel beispielsweise von den Vereinten Nationen unter anderem vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen.
In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hob die Bedeutung der Mühlen hervor. Sie hätten jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt. An vielen Orten haben Ehrenamtliche für heute um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert. Portugal hat die Fußball Nations League gewonnen. Die Portugiesen setzten sich am Abend im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Spanien durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Schon am Nachmittag hatte Deutschland im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 0:2 verloren. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils dichte Wolken, teils Sonnenschein, erst örtlich Regen, später verbreitet Schauer und einzelne Gewitter bei 17 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin um 12 Grad, in Brandenburg zwischen 10 in Wiesenburg und 13 Grad in Mannschnow. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Bernhard Kemp für Sie im Studio an diesem Pfingstmontag. Einen schönen guten Morgen. Einmal im Jahr, da kommt in Berlin so ein bisschen Copacabana-Feeling auf. Dann, wenn Tausende bei Kalypso und Reggae-Musik durch die Straßen tanzen. Gestern war es wieder soweit. Diesmal führte die Strecke durch Friedrichshain. 750.000 Menschen waren da gestern mit dabei, sagen die Veranstalter. Und RBB-Reporterin Helena Dähler hat sich für uns gestern unter die Menschenmenge gemischt.
Egal ob Kreuzberg oder Friedrichshain, der Karneval ist bunt, laut und macht Spaß. Und für die Gruppen, die durch die Straßen ziehen, ist es ein Highlight. So wie für Mats, der in der Samba-Gruppe an der Spitze des Umzuges trommelt.
Es ist einfach ein unglaubliches Privileg und wunderschön. Es ist der Höhepunkt unseres Jahres. Darauf arbeiten wir monatelang hin. Wir haben uns ein eigenes Lied überlegt, das eigene Thema, die Kostüme, da fließt so viel Energie und Mühe rein. Und es ist einfach das Schönste, diesen Höhepunkt dann hier feiern zu dürfen auf der Straße in Berlin.
Mit dabei ist dieses Jahr ganz Berlin, sprich die halbe Welt. Gruppen aus Ghana, Peru, der Ukraine, Indien oder wie die Mandinka Beats hier erkennen lassen. Gambia.
This is a Gambian group. It feels amazing. It feels good, honestly, yeah.
Es fühle sich super an, dabei zu sein. Am Straßenrand stehen mehrere Reihen Besucherinnen und Besucher mit vom starken Wind zerzaustem Haar und Drinks in der Hand. Viele waren die letzten Jahre schon beim Karneval der Kulturen in Kreuzberg und ziehen einen Vergleich zur neuen Umzugsstrecke.
Also gefühlt konnte man in Kreuzberg besser tanzen.
Also ich finde es hier besser, weil mehr Platz ist einfach. Also das ist breiter, die Alleen und ich finde es ein guter Spot. Ich bin nur hier wegen dem jährlichen Chaos.
Mir selber hat es eigentlich in der Gneisenauer Straße besser gefallen, weil man war dichter ran, man kam näher ran so an das Ganze drum und dran.
Also ich muss sagen, ist auf jeden Fall mega nice, wie viele Kulturen dabei sind. Ich finde, das ist auch immer richtig schön zu sehen, wie vielfältig Berlin ist. Aber ich würde gern mitlaufen können.
Dafür ist auf den Gehwegen in Friedrichshain etwas mehr Platz als in Kreuzberg. Das ist einfacher für Rollstuhlfahrerinnen oder Menschen mit Kinderwagen. Aissatou Binger vom Veranstaltungsteam sagt, das ausgelassene Feiern am Karneval ist hochpolitisch. Die vielen Kulturen, die in Berlin zusammenleben, werden durch den Umzug sichtbar.
Das ist total wichtig, weil das unsere Lebensrealität ist. Und ich weiß, dass es gerade jetzt nochmal wichtig ist, genau dieses Zeichen zu setzen, dass wir das wollen, dass wir das leben und dass wir aber auch bereit sind, das zu schützen. Und das in einem Miteinander.
Mit dabei zum ersten Mal übrigens dieses Jahr Gruppen aus der Türkei und aus Vietnam.
Hunderttausende feiern gestern friedlich beim Karneval der Kulturen in Berlin und mittendrin auch unsere Reporterin Helena Dähler. Ins Ausland. Die USA setzen weiter auf Ausgrenzung. In Kalifornien geht die Einwanderungsbehörde ICE seit Tagen gezielt gegen Menschen vor, die sich angeblich illegal im Land aufhalten. Dutzende Migranten wurden bei den Razzien bereits festgenommen. Sie sollen demnächst abgeschoben werden und dagegen regt sich Widerstand. Bei den Protesten kam es wiederholt zu Ausschreitungen. Das will US-Präsident Donald Trump unterbinden. Er hat die Mobilisierung von mindestens 2000 Soldaten der Nationalgarde angeordnet und das gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Aus Los Angeles berichtet Andreas Hein.
Mit jeder Stunde wurde die Lage in der Innenstadt von Los Angeles chaotischer. Die Stimmung heizte sich mehr und mehr auf. Zwischendrin knallten Feuerwerkskörper einiger Demonstranten und Tränengasgeschosse. Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown LA. Vergeblich hatte die Polizei versucht, Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Demonstranten stürmten über verschiedene Auffahrten den Freeway 101. Der Autoverkehr in der Innenstadt brach zusammen. Bürgermeisterin Karen Bass schildert den Einsatz hunderter Polizisten so. Sie wurden regelrecht überrannt, aber der Freeway konnte zusammen mit der Highway-Polizei nach und nach freigeräumt werden. Es waren ja hunderte Demonstranten auf dem Freeway und tausende drumherum. Der größte Teil der Demonstranten hielt sich friedlich in der Innenstadt auf. Sogar Familien waren darunter, mit Plakaten, Spruchbändern und Flaggen. Sie alle wollten zeigen, wie unzufrieden sie mit der Einwanderungspolitik der Trump-Regierung und den jüngsten Razzien sind. Einige gewaltbereite Demonstranten hatten es auf Robotaxis abgesehen, schlugen deren Scheiben ein und beschmierten sie. Mindestens 3 der selbstfahrenden Fahrzeuge standen in Flammen und brannten aus. Bürgermeisterin Karen Bass appelliert, friedlich zu demonstrieren. Wer gewaltsam ist und sich nicht an Gesetze hält, wird festgenommen und muss die Verantwortung übernehmen. Deshalb friedlicher Protest ist geboten. Friedlicher Protest hat Tradition. In den frühen Morgenstunden waren einige hundert Soldaten der Nationalgarde in der Stadt angekommen. Präsident Trump hatte das angeordnet, allerdings gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Stattdessen verbunden mit der Aussage, Kalifornien habe die Lage nicht im Griff. Kaliforniens Gouverneur Newsom will, dass die Truppen der Nationalgarde wieder unter seine eigene Kontrolle kommen und hält diesen Einsatz für gesetzeswidrig. In einem offiziellen Schreiben an Verteidigungsminister Hegseth hat er darum gebeten, die Nationalgarde wieder abzuziehen.
Ja, und inzwischen hat die Polizei ein Versammlungsverbot für die Innenstadt von Los Angeles verhängt. Von dort berichtete Andreas Hein. Er war ein Moderator mit Herz und Schnauze und der Schnauzbart, das war sein äußeres Markenzeichen. Carlo von Tiedemann, mehr als 50 Jahre hat er im NDR moderiert. Gestern ist dieses Fernseh- und Radio-Urgestein in Hamburg im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Lars Henning.
Das ist die Melodie, die du nie aus dem Kopf herauskriegst. Das ist so geil gewesen, die Zeit.
Das war seine Melodie, die aktuelle Schaubude. Fast 1000 Mal führte Carlo von Tiedemann durch die samstägliche NDR-Unterhaltungsshow und er hatte sie alle, von ABBA bis Led Zeppelin. Carlo kam an mit seinen für damalige Verhältnisse lockeren Sprüchen.
Das war also ich glaube, ein Hauptargument, dass man uns gesehen hat, weil der Zuschauer hat gemerkt, da stehen zwei Beknackte und die haben tierischen Spaß an ihrem Job und das kam rüber.
Der direkte Kontakt zu den Menschen, das lag ihm. NDR 2 von 9 bis 12:30, NDR 2 am Vormittag, der heiße Draht, Plattenkiste. Immer dicht am Hörer, denn er war einer von ihnen. Ob im Studio oder bei den vielen Live-Sendungen von draußen.
Und hier sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren, egal wo Sie uns hören, ob Sie uns im Auto hören, zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie haben wieder mal ausgesprochen guten Geschmack bewiesen, dadurch, dass Sie uns NDR 2 zu sich nach Hause gelassen haben.
Und dann war da noch sein Markenzeichen.
Jupp. Ich glaube, der Urvater war Werner Buttstedt, der nach getaner Arbeit sagte, jupp. Und das habe ich adaptiert.
Jupp Jupp wurde zum geflügelten Wort. Genau wie das Duzen. Er duzte seine Fans und sie ihn. Herr von Tiedemann sagte keiner. Carlo war immer Carlo.
Ich finde, dass sie ist ein Stolperstein im Umgang mit Menschen. Der Tiedemann ist einer von uns. Mit all meinen großen Fehlern, die ja bekannt sind, aber auch meiner permanent guten Laune, die nicht gespielt ist.
Es gab auch die andere, die skandalträchtige Seite von Carlo von Tiedemann in den 80er Jahren. Er selbst fasste diese Phase einmal prägnant zusammen.
Ein beschämendes Kapitel meines Lebens. Kokain, Alkohol, Bordelle, Betrug, Lügen, Scheiß, Kacktyp.
Es folgten Spielsucht und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.
Ich behaupte einfach mal, der liebe Gott hat mich von alleine gelassen. Der wollte mal wissen, wie ist dieser Typ eigentlich ohne mich? Und das ging gewaltig in die Hose.
Der NDR war Carlo von Tiedemann und umgekehrt. Und das über 50 Jahre. Auch in schweren Zeiten. Wohl auch, weil seine Fans ihm alles verzeihen konnten.
Ich glaube, hunderte Briefe, hunderte Anrufe, die gesagt haben, lasst uns den Verrückten. Und ich glaube, letztendlich hat die Reaktion der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass der NDR gesagt hat, der hat so ein Standing, den können wir nicht weghobeln, die Burschen.
Seit den 90er Jahren wurden die Schlagzeilen weniger. Carlo erhielt neue Chancen im Radio und Fernsehen, zum Beispiel in der NDR-Quizshow. Mit Carlo von Tiedemann geht einer der letzten großen deutschen Entertainer, der von sich selbst einmal sagte, ich habe den besten Beruf der Welt.
Spaß, 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 Spaß. War schön.
Der langjährige NDR-Moderator Carlo von Tiedemann ist tot. Er wurde 81 Jahre alt. Der Nachruf war von Lars Henning.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Vor 40 Jahren fand zum ersten Mal Rock am Ring statt. Rockmusikfans und Festivalliebhaber fiebern seitdem jährlich dem Pfingstwochenende in der Eifel entgegen. 90.000 Menschen sind dieses Jahr an den Nürburgring gepilgert und wie die Jubiläumsausgabe an diesem Wochenende war, das verrät Kulturreporterin Jana Mack.
Größer, besser, überraschender. Das war das Ziel der Veranstalter beim 40. Geburtstag von Rock am Ring.
Rock am Ring!
Es ist super, es ist das beste Open-Air bis jetzt.
Ich bin froh, dass Schießer wieder hier sein kann. Letzter konnte ich mit zelten. Mega geil.
Das kam aber nicht bei allen so an.
Das merkt man halt auch einfach, dass da einfach mehr Leute sind. Was dann halt einerseits auch cool ist und andererseits auch ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten bringt.
Ist jetzt aktuell im Rollstuhl, also für mich eine Katastrophe. Behindertentoiletten habe ich bis jetzt immer noch nicht entdeckt.
Für 40 Jahre ist schon ein bisschen mau gewesen, das Line-Up.
Besonders unbeliebt, das Wetter.
Regen hat es hier in der Eifel ja immer mal, aber dass jetzt Tag für Tag so viel regnet, das hatten wir so noch nicht.
Regen ist halt immer scheiße. Und ich bin auch schlecht ausgerüstet. Ich habe überhaupt irgendwie vergessen, festes Schuhwerk mitzunehmen. Alternative wäre jetzt Badehose, das wird auch gehen.
Wir sind komplett nass und es wird einfach nicht besser.
20 Jahre bin ich dabei, aber das habe ich noch nicht erlebt. So viel Matsch habe ich noch nie gesehen.
Einige sind deswegen früher abgereist, wenn sie konnten und ihre Autos nicht im Matsch feststeckten. Nicht nur für die Autos war es rutschig, sondern auch für die Musikfans, sagt Armin Link vom Roten Kreuz.
Wir haben die üblichen Verletzungen und Erkrankungen, so wie es bei Rock am Ring schon seit Jahren ist. Jetzt gerade durch das Wetter natürlich viele Sachen, die jetzt im Bereich der Sprunggelenke sind, ausgerutscht, mal eine Fraktur, ansonsten nichts Außergewöhnliches.
Fürs Rote Kreuz sei spürbar gewesen, dass mehr Menschen am Nürburgring feierten als in den Vorjahren. 90.000 Tickets wurden nach Angaben des Veranstalters verkauft. Im Verhältnis zur Besucherzahl gab es bis Sonntagabend nicht mehr Straftaten und Unfälle als in den Vorjahren, sagt Polizeisprecher Jürgen Fachinger.
Das Verhalten der Besucherinnen und Besucher uns gegenüber war äußerst positiv. Also insofern können wir bis jetzt ein sehr positives Fazit ziehen.
Auch Festivaldirektorin Jana Post ist zufrieden mit Rock am Ring 2025.
Es ist wirklich trotz des Wetters, ist alles wahnsinnig gut gelaufen. Viele wunderbare Momente, Emotionen, die Gesichter, die Menschen, aber auch im Team bei uns, super.
Egal ob zusammen arbeiten oder zusammen feiern, die Gemeinschaft war für viele bei Rock am Ring das Schönste. Und die Musik natürlich.
Bring Me the Horizon war gut, Day to Remember.
Wir sind eigentlich nur zu zweit angekommen und haben hier so tolle Menschen kennengelernt.
Das Campingplatz-Feeling gibt einem halt schon nochmal den gewissen Kick dazu.
Electric Callboy, wir haben uns drüber gefreut, ne, den ersten Tag.
Der Moshpit von Prodigy hier.
Also es ist halt schon recht teuer, aber dafür, weiß ich, sieht man halt tausende von Bands, die man halt schon immer mal sehen wollte.
Wahnsinn, also wirklich. Gerade die Performance von BMTH, boah, Gänsehaut.
Das war 40 Jahre Rock am Ring. Und auch fürs kommende Jahr steht schon ein Top-Act fest. Die US-Rockband Linkin Park. Das hat der Veranstalter schon jetzt verraten.
40 Jahre Rock am Ring, Jana Mack berichtete.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Gesellschaft in Marokko derzeit so sehr wie das neue Familienrecht. Mehr als 20 Jahre nach der bislang letzten Reform könnte in diesem Jahr ein neues Gesetzespaket in Kraft treten. Es geht darin um sehr persönliche und damit hoch emotionale Entscheidungen und deren Konsequenzen für jeden Einzelnen. Nicht zuletzt deshalb wird von allen Seiten mit Herzblut darum gerungen. Stefan Ehlert ist unser Korrespondent in Marokko. Er hat sich in den letzten Wochen und Monaten bei Befürwortern und bei Gegnern dieser Reform umgehört.
Eine Kita im Obergeschoss des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. An die 20 Kinder werden hier betreut und eines haben sie alle gemeinsam. Niemand will ihr Vater sein. Ihre Mütter sind alleinerziehend. Maman célibataire heißen sie in Marokko. Eine von ihnen ist eine 22-Jährige, die aus dem Südwesten des Landes nach Casablanca geflüchtet ist, um hier in der Großstadt Hilfe für sich und ihr Kind zu finden. Wir nennen sie Meriem, aber das ist nicht ihr richtiger Name. Denn sie möchte anonym bleiben. Immerhin geht es um sehr private Sachverhalte, um eine gescheiterte Liebe, eine uneheliche Schwangerschaft und um die Frage, wer kommt jetzt für das Kind auf?
Der Vater streitet alles ab, aber ich versuche mit Hilfe des Vereins mit ihm zu verhandeln, um, wenn es Gott gefällt, eine Lösung zu finden. Aber er weicht aus. Er sagt, mein Kind sei nicht seine Tochter. Man kann mit dem biologischen Vater verhandeln, dass er das Kind akzeptiert, aber das ist doch alles.
Meriem will wenigstens erreichen, dass sich der Vater am Unterhalt des Kindes beteiligt. Er habe ihre Schwangerschaft zunächst begrüßt und versprochen, sie zu heiraten. Doch dann kam der Schock.
Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Am Anfang meiner Schwangerschaft sah es so aus, als würde er sie annehmen. Aber als es soweit war und ich das Kind bekam, da stritt er alles ab. Er hat sich von mir losgesagt und behauptet, das Kind sei nicht von ihm.
Meriems Fall ist kein Einzelschicksal. Jedes Jahr erleben nach Angaben von Hilfsorganisationen mehr als 50.000 Frauen in Marokko eine vergleichbare Demütigung wie Meriem. Sie bekommen ein Kind aus einer außerehelichen Beziehung und stehen dann allein da, oft genug auch ohne Unterstützung durch die eigene Familie. Sie könnten theoretisch gegen den Vater ihres Babys vor Gericht ziehen. Aber kaum eine Frau will das riskieren, denn dann droht eine Gefängnisstrafe von einem Monat bis hin zu einem Jahr. Das Vergehen heißt Unzucht. Außerehelicher Sex steht in Marokko noch immer unter Strafe. Und daran werde auch das neue Familienrecht nichts ändern, bemängelt Naima Am, die Vorsitzende des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. Nötig sei vielmehr auch eine Reform des Strafrechts, die Abschaffung des Artikels 490 im Strafgesetzbuch, der für Frauen und Kinder massive Nachteile mit sich bringe.
Selbst wenn Sie einen Gentest vorlegen, der die Beziehung des Vaters zum Kind zweifelsfrei beweist, wird das nicht anerkannt. Denn ein Kind, das aus einer unehelichen Beziehung hervorgeht, also das Ergebnis von Unzucht ist, wird nicht anerkannt.
Im neuen Familienrecht fordert Naima Am, müsse in Streitfällen das Recht des Kindes auf seinen Vater Vorrang haben vor einer strafbewehrten mittelalterlichen Sexualmoral.
Der Rückgriff auf den DNA-Test sollte im System verankert werden. Und wenn der Test eine elterliche Verbindung attestiert, muss der Vater gezwungen werden, sein Kind anzuerkennen.
Väter sollten ihre außerehelichen Kinder nicht schlechter stellen als die ehelichen und sie vor allem auch am Erbe beteiligen. Alles andere komme einer Diskriminierung der Kinder gleich, die wegen ihrer außerehelichen Erzeugung lebenslang stigmatisiert und schlechter gestellt würden als andere Kinder. 2 Jahre lang haben sich Marokkos Frauenverbände bei der geplanten Reform des Familienrechts eingebracht, der Mudawana. 2022 hatte König Mohammed VI. Eine erneute Modernisierung der Mudawana angemahnt. Zivilgesellschaft, Justiz, Politik und religiöse Gremien waren an dem Prozess beteiligt. Doch das Ergebnis, sagt Naima Am, sei für die alleinstehenden Mütter sehr enttäuschend.
On était consternés.
Wir sind bestürzt, wie vor den Kopf geschlagen. Man hat unsere Forderungen überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist eine kategorische Verweigerung.
So sieht es auch Fatima Achid in Ulfa, einem Vorort von Casablanca. Die 44-Jährige betreut mit ihrer Frauengruppe ehrenamtlich alleinerziehende Mütter. Diese wüssten oft nicht, wie sie ihr Leben alleingelassen und mit Kind bewältigen könnten. Von der Gesellschaft auf den Ämtern und in Institutionen wie den Schulen würden diese Mütter diskriminiert, sagt Fatima Achid. Und diese Stigmatisierung habe auch für die Kinder negative Folgen.
Mit einem anerkannten Vaterschaftsnachweis hätten die Kinder einen Beweis dafür, wer ihr Vater ist. Sie könnten entsprechend in den Einwohnermeldeämtern registriert werden und in den Schulen. Ohne den DNA-Beweis werden die Kinder ständig beleidigt und gefragt, wo ist eigentlich dein Vater? Was macht er? Das ist schlecht für die Identitätsfindung der Kinder. Viele leiden darunter und haben psychische Probleme deswegen.
Ohne Beweis werden die Kinder als vaterlos registriert. Sie werden als Enfants de la rue beschimpft, Kinder der Straße, Bastarde. Teile der Gesellschaft behandeln sie, als seien sie minderwertig. Die junge Meriem aus dem Südwesten Marokkos lässt sich jetzt in Casablanca zur Buchhalterin ausbilden, während ihr Kind mit Unterstützung des Vereins für weibliche Solidarität in der Krippe ist. Sie hat auch psychologische Beratung bekommen, um über die Zurückweisung durch den Vater ihrer Tochter hinwegzukommen. Heute glaubt sie an eine erfolgreiche berufliche Zukunft und wirkt im Interview reflektiert und selbstbewusst. Solange sie nicht verheiratet sei, sei sie eben das Familienoberhaupt. Dass das neue Familienrecht nach den bisher bekannt gewordenen Entwürfen diese Rolle weiterhin nicht vorsieht, sei ihr nicht so wichtig.
Was die Gesellschaft über mich denkt, ist mir egal. Mich interessiert das neue Familienrecht vor allem wegen meiner Tochter. Ich hätte gern, dass dort vorgeschrieben wird, dass die elterlichen Verhältnisse geklärt sein müssen.
Damit meint sie, dass der biologische Vater des Kindes auch offiziell und amtlich als solcher registriert wird. Während Frauenrechtlerinnen scharfe Kritik an mangelnden Fortschritten üben, geht anderen der Entwurf des neuen Familienrechts Mudawana viel zu weit. Vor allem marokkanische Männer sehen sich künftig schlechter gestellt als heute, wenn das Scheidungs- und Erbrecht gemäß den bisher bekannt gewordenen Vorschlägen reformiert wird.
Das zerstört die familiäre Kultur in Marokko und das regt mich auf. Die Männer werden nicht mehr heiraten, wenn das so kommt.
Ein 50-jähriger Familienvater, der seinen Namen nicht nennen möchte, er befürchtet vor allem im Fall einer Scheidung deutliche Nachteile für sich, weil seine Frau dann mehr Ansprüche geltend machen könne.
Das ist doch lächerlich. Warum soll eine Frau dann einen Lohn erhalten für die Hausarbeit und fürs Kochen? Die Familie ist doch ein Projekt beider Partner.
Im Reformentwurf des Familienrechts ist tatsächlich angedacht, den Frauen im Fall einer Scheidung mehr Rechte einzuräumen als bisher. In Zukunft sollen sie beispielsweise mehr Anteile am Familieneigentum erhalten, zu dem sie mit ihrer Arbeit beigetragen haben, ob als Hausfrau oder berufstätig. Ihre Familienarbeit bekommt einen Wert, der im Fall einer Scheidung echtes Geld wert ist. Dirham in der Landeswährung. Für die bei den letzten Wahlen 2021 abgestraften Islamisten von der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung in Marokko, kurz PGD, ist das Thema Familienrecht ein wichtiger Baustein auf dem Weg ihrer erhofften Wiederauferstehung. Darin, dass Frauen künftig nach der Scheidung besser abgesichert und entschädigt werden sollen, erkennt die PGD eine Schwächung von Tradition und Familie. Die Religionswissenschaftlerin Sada Boussif ist Vorsitzende der Organisation der Frauen der PJD. Alles, was darauf hinauslaufe, die Institution von Ehe und Familie zu schwächen, lehne sie ab. Eine nicht-eheliche Beziehung, auch wenn daraus Kinder entstanden seien, dürfe deshalb auf keinen Fall einer ehelichen gleichgestellt werden. Hierbei gehe es nicht allein um juristische Aspekte, sondern um zentrale Werte der Gesellschaft.
Das geht auf keinen Fall. Eine legale Familie, die eines Mannes und seiner Frau, für die es Zeugen und einen Vertrag gibt, darf nicht mit einer sexuellen Versuchung gleichgestellt werden. Diese Art der Beziehung haben wir in der muslimischen marokkanischen Bevölkerung nicht.
Ganz gleich, wie der Gesetzentwurf für das neue Familienrecht am Ende aussehen wird, Sada Boussif und die Islamisten werden im derzeitigen Parlament kaum eine Mehrheit dagegen schmieden können. Die Rechtslage hinkt aus Sicht der Reformbefürworter schon heute der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung hinterher. Reformen sind überfällig. Die Soziologin und Frauenrechtlerin Sana El-Haji begrüßte im marokkanischen Fernsehen vor allem die Tatsache, dass künftig im Fall einer Scheidung mehr Rücksicht auf die Lage der Kinder genommen werde.
Es ist sehr wichtig, dass Frauen künftig auch dann für ihre Kinder sorgen dürfen, wenn sie erneut heiraten. Denn bislang mussten sie sich zwischen ihren Kindern und einer neuen Ehe entscheiden.
Dem Schutz der Minderjährigen dient auch das Verbot, ein Kind vor dem 18. Lebensjahr zu verheiraten. Die Polygamie, dass ein Mann mehrere Frauen heiratet, ist schon heute ein Randphänomen. Sie ist künftig nur mehr dann erlaubt, wenn die erste Frau schon bei der Eheschließung schriftlich zustimmt, dass ihr Mann weitere Ehen schließt. Der Analyst Ahmed Asid plädiert seit Jahrzehnten für eine umfassende und weniger von der Religion beeinflusste Reform des Familienrechts. Er wurde deshalb schon persönlich bedroht und konnte Vorträge nur unter Polizeischutz halten. Asid hält trotzdem daran fest, dass Marokko den Frauen mehr Rechte einräumen müsse.
Quand on modernise un code de la famille,
wenn Sie das Familienrecht modernisieren, eröffnen Sie den Frauen mehr Spielräume. Sie werden dynamischer. Ihre Produktivität wächst. Das erzeugt eine andere ökonomische Dynamik. Wir finden doch heute schon Frauen in allen Sektoren der Wirtschaft.
Besonders freut den Dozenten, dass künftig Missstände im Erbrecht abgestellt würden.
Bisher war es so, dass beim Ableben des Ehemannes seine Brüder als Erben auf den Plan treten und die Frau und die Kinder aus dem Haus werfen durften, um es zu verkaufen. Jetzt darf die Ehefrau das Haus für die Kinder behalten.
Aujourd'hui, non. C'est-à-dire, la maman a le droit de garder la maison pour les enfants.
Wobei uneheliche Kinder davon nichts haben, denn sie bleiben auch künftig vom Erbe ausgeschlossen. Der Fortschritt bleibe eine Schnecke, meint Ahmed Asid. Dennoch, mit dem vorliegenden Entwurf sei viel erreicht worden.
Es ist mutig, weil das alles 2004 noch völlig unmöglich gewesen wäre. Nach 20 Jahren ist die Reform jetzt immerhin Wirklichkeit geworden.
Wie viele andere auch hätte sich Ahmed Asid eine mutigere Reform gewünscht, aber die sei kaum durchsetzbar im eher konservativen Marokko. Asid geht davon aus, dass das neue Familienrecht trotz aller Widerstände noch in diesem Jahr in Kraft treten wird.
Stefan Ehlert berichtete aus Marokko über den Streit dort um das neue Familienrecht, das nach 20 Jahren jetzt endlich reformiert werden soll.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen gerade keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhof und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis heute Abend in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Straßenfestes. Lichterfelde, der Gardeschützenweg ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn bis morgen Abend. Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Waldmannslust fahren Busse. Eine Meldung zur U-Bahn. Die Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App.
rbb24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
9.30 Uhr ist es. Mein Name ist Tobias Möck. Guten Morgen. Vertreter von 130 Staaten beraten seit heute in Nizza darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass mehr Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Außerdem soll es darum gehen, Plastikmüll in den Meeren zu verringern und einen Stopp des Tiefseebergbaus durchzusetzen. Bundesumweltminister Schneider forderte die Staatengemeinschaft auf, mehr für das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt zu tun. Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Ronald Lessig.
Nach den Worten des Ministers verzeichnen die Sicherheitsbehörden diesen Trend in der rechtsextremen Szene, aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.
In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen, damit die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump, auch gestern wieder. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown LA. Zunächst hat die Polizei versucht, die Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Vergeblich. Über verschiedene Auffahrten stürmten die Demonstranten den Freeway 101. Der Autoverkehr brach zusammen. Der Qualm von Rauchbomben zog durch die Straßen. Die Polizei schoss Tränengas ab.
Russland hat am späten Abend erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gab es massive Drohnenattacken. Über Schäden und mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Auch in anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst, etwa in der zweitgrößten Stadt Charkiw. In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Oliver Meurers, RBB 24.
Als Schirmherrin des Tages in Brandenburg erinnert Kulturministerin Schüle daran, dass Mühlen jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt haben. Heute stehe ihr baukulturelles Erbe für Zusammenhalt und Miteinander dank zahlreicher Vereine, Förderkreise, Freiwilliger sowie der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg. Vielerorts haben Ehrenamtliche um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils dichte Wolken, teils Sonnenschein, erst örtlich Regen, später verbreitet Schauer und einzelne Gewitter bei 17 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin um 12 Grad, in Brandenburg zwischen 10 in Wiesenburg und 13 Grad in Manschnow. Morgen viele Wolken, von Nordwesten Regen, Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 9.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo, ich bin Anna Patacek. Schön, dass Sie dabei sind. Schnauze halten, Leine an. Schatz, jetzt sind die Weiber dran. So rappt eine junge Musikerin aus Berlin-Tempelhof. Sie provoziert damit nicht nur, sondern erreicht damit auch eine ganze Generation der unter 30-jährigen Ikimel. Sie kommt hier in den nächsten 25 Minuten zu Wort, genauso wie ein ehemaliger DJ aus der DDR, für den ein Tesla kein E-Auto ist, sondern eine Ost-Tonbandmaschine, die Brandenburger Kultband Keimzeit und ein Musiker, dessen Kompositionen nicht auf Konzerten, sondern auf den großen Berliner Theaterbühnen zu hören ist. Also große musikalische Bandbreite hier an diesem Thementag zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Klingklang ist der größte Hit von Keimzeit, eine der dienstältesten Bands Deutschlands. Dabei hat Keimzeit mehr als dieses Lied zu bieten. Mit ihrer Musik haben sie den Sound of Brandenburg geprägt, könnte man sagen. Manche sagen auch, sie sei die beste Jazz-Rock-Gruppe der Mark. Kulturreporterin Corinne Olowski hat sie getroffen.
Angefangen hat alles in den 80er Jahren im 500-Seelendorf Lütte im Fläming, als Norbert Leisegang mit seinen drei Geschwistern im Haus der Eltern nur eins machen wollte: Musik.
Der eine raucht, der andere badet, der dritte, der ist Captain.
Dann kann man sich das vorstellen, im Flur, im Familienhaus macht das nicht so unglaublich viel Laune. Und also uns schon, aber unseren Eltern nicht. Und so haben sie uns vorgeschlagen, dass wir einen sogenannten Beatschuppen im Garten hinterm Haus zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie den erstmal bauen. Also wir haben auch noch ein bisschen Mörtel mitgemacht, also Mörtel gemischt etc.
Der Karriere auf Dorffesten und Karnickelbällen steht nichts mehr im Weg. Fernab des Ostrock-Universums covern sie die Beatles, spielen Blues und Volksmusik der osteuropäischen Länder. Mit dem Skoda der Eltern, das Equipment im Gemüseanhänger, touren die Geschwister samt Freunden durch die ganze DDR.
Es war so eine politische, bleierne Zeit. Auch auf den Dörfern, im ländlichen Raum hatte man jetzt keine großen Visionen. Also ich hatte keine Vision, was meine Zukunft angeht. Und dann war so eine Band oder war halt Musik machen eine Insel, die wir quasi dann belebten.
Bald entwickeln Keimzeit ihren ganz eigenen Stil und sprechen spätestens in der Nachwendezeit vielen mit ihren Liedern aus der Seele.
Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament.
Im Jahr 1993 erscheint das Erfolgsalbum Bunte Scherben, darauf der Song Kling Klang, der musikalisch eigentlich völlig aus dem Raster fällt.
Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund.
Es war ein Desaster. Denn Norbert, hast du nicht möglicherweise nochmal irgendwo einen Song in der Schublade? Fragen die Produzenten eigentlich immer. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich hatte hier noch einen Schlager, heißt Kling Klang. Und dann habe ich den vorgetrellert und dann sagte er, ja, den nehmen wir hier auch gleich noch mit auf. Jedenfalls hinterher hörten wir uns das an und jeder in der Band hat gesagt, das sind nicht wir, das wollen wir nicht.
Klang du nicht die Straßen entlang.
Doch die Produktionsfirma setzt sich durch, denn mit diesem Lied wird Keimzeit bundesweit bekannt und prägt bis heute Generationen, vor allem im Osten. Kein Dorffest, keine Hochzeit ohne Klingklang. Doch man verpasst was, wenn man die Band auf diesen Hit reduziert. Ihre Musik ist stilistisch erstaunlich breit, bewegt sich irgendwo zwischen Rock, Blues und Singer-Songwriter. Lebenslustig, poetisch und mit Liebe für den besonderen Moment.
Leg dich in meinen Arm, schlaf und ruh.
In diesem Jahr feiern Keimzeit das 30. Jubiläum des Albums Primeln und Elefanten und spielen über 50 Konzerte in ganz Deutschland. Auch wenn über die Jahrzehnte nur noch zwei Geschwister in der Band sind, Norberts älterer Bruder am Bass, Hartmut, schwärmt vom eingespielten Team.
Wenn jetzt Norbert zum Beispiel mit einem neuen Song ankommt, dann weiß das schon jeder, wo jeder so ungefähr hin möchte. Da kommt so ein Song wie Die Achse, findet gerade gar nicht mehr statt. Also so ein bisschen folkloristisch. Andernfalls, wenn wir jetzt spielen, in den Konzerten unterwegs sind, ich finde die jetzt nicht so schlecht, denn die werden ein paar Sachen, die werden einfach beleuchtet, was heute kaum jemand macht.
Genau wie eine Familie hält Keimzeit noch immer zusammen, damit es weiter musikalisch so bunt sprießt auf der Keimzeitwiese.
Keimzeit im Kulturspezial zu Pfingsten im RBB 24 Inforadio mit Musik, Geräuschen, Klängen aus Brandenburg und Berlin. Nachzuhören übrigens auch in der ARD Audiothek und auf rbb24inforadio.de. Und wir sind nicht nur in Probenräumen, Tonstudios oder auf Konzertbühnen unterwegs, sondern jetzt auch auf der Theaterbühne. Dort wird ja nicht nur gesprochen und gespielt, sondern auch gesungen und Musik gemacht. Per Beierlein ist ein Musiker und Komponist, der für einige dieser Musiken verantwortlich ist und damit schon zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden ist. Am Deutschen Theater hat er zuletzt Kurt Schwitters Ursonate vertont. Und das klingt so, wie Theaterexpertin Barbara Behrendt gleich mal anspielt.
Als geübte Theatergängerin hat man auf den Berliner Bühnen ja schon vieles zu hören bekommen. Aber als die Regisseurin Claudia Bauer und der Komponist Per Beierlein unlängst Kurt Schwitters Ursonate am Deutschen Theater inszenierten, war das doch ein einmaliges Klangerlebnis. Selbst für den Jazzmusiker und Komponisten Per Beierlein, der in den letzten 15 Jahren ungefähr 30 Bühnenmusiken für Claudia Bauer geschrieben hat, ist es eine außergewöhnliche Produktion.
Normalerweise ist es so, dass ich einen Text habe und 4-5 Stellen nehme und irgendwas zu schreibe. Und es war eben zum ersten Mal, dass der komplette Text vertont wurde. Weil Claudia sagt, für sie ist der Text Musik.
Dass es nicht leicht ist, das berühmteste, umfangreichste und komplexeste aller Lautgedichte für die Bühne zu vertonen, versteht sich von selbst. Der Dada-Künstler Schwitters hat in den 20er Jahren 9 Jahre daran gearbeitet und eine Sonate in Viersatzform entwickelt, in der die Worte aufs Schönste zu Lauten zerbröseln.
Was natürlich schwer war, dass es so viele Wiederholungen gibt, beziehungsweise Texte, die sich aufbauen, wie ich packe meinen Koffer. Und da muss man irgendwie eine Lösung finden, wie man ein musikalisches Motiv immer mehr verlängert, weil noch ein Wort dazu kommt, noch ein Wort dazu kommt.
Zur Inspiration, sagt Beierlein, hört er viel Musik. In diesem Fall hat ihm die vertonte Ursonate von Dieter Klawischnik mit der NDR Big Band auf die Sprünge geholfen. Beierlein hatte sie während seines Trompetenstudiums gehört und gespielt.
Und dann habe ich da eine Basslinie draus genommen, ganz charakteristisch, so eine Badebebop, Badebebop.
Sie ist jetzt auch in Beierleins Ursonate zu hören. Natürlich nur mit der freundlichen Zustimmung von Dieter Klawischnik. Beierlein hat Kurt Schwitters vollkommen werktreu vertont. Das Lautgedicht hat er dabei behandelt wie ein Stück Minimal Music. Lange Zeit reiht sich Wiederholung an Wiederholung. Deshalb ist dann jede winzige Veränderung im Rhythmus sofort wahrnehmbar. Mit dem Ergebnis ist der gebürtige Stuttgarter Per Beierlein sehr zufrieden.
Also im Fall vom Ursonate fand ich es super toll, aber das lag auch am Ensemble. Ich weiß, dass richtig schwere Stellen drin waren und wenn man das dann hört, was dieses Ensemble geleistet hat, das ist schon faszinierend. Also dann sitzt man drin und denkt so von, das kann ja wohl nicht sein, dass die das hinbekommen haben.
6 Stunden täglich hat das Ensemble über Wochen nur die Musik einstudiert. Für stimmlich nicht ausgebildete SchauspielerInnen eine große Herausforderung.
Normalerweise Theater ist ja auch gut, ist das Wort an erster Stelle und nicht die Musik. Das heißt, ich muss auch oft zurückstecken und dann sitze ich schon manchmal drin und denke so von, ja, bisschen nichts sagen deine Musik oder also manchmal habe ich einfach Handschellen beim Theater. Deswegen muss ich auch immer wieder Dinge machen, die nichts mit Theater zu tun haben, weil ich zu viele Einschränkungen am Theater habe.
Wird die Musik nur als Lückenfüller zwischen den Szenen benutzt oder dann, wenn dem Regisseur oder der Regisseurin nichts mehr einfalle, wie Beierlein sagt, ärgert ihn das. Doch eine Produktion wie die Ursonate, bei der alles stimmt, das Team, die Zusammenarbeit, die Musik, die macht glücklich.
Man versucht immer wieder diese speziellen Momente zu kreieren, wo es sich anfühlt, als ob man schwebt. Das ist bei Theaterproduktionen auch manchmal so. Nicht oft, aber manchmal.
Das klingt wirklich lustig. Musik aus der Ursonate am Deutschen Theater Berlin.
Berlin Sounds, eine Stadt und ihre Musik, so heißt die große Programmaktion des RBB, die jetzt zu Pfingsten gestartet ist, live und auf allen Kanälen des RBB mit Konzerten, Events, Dokus und diesem Kulturspezial im RBB 24 Inforadio und mit einer Interviewreihe mit der Gastgeberin und Musikexpertin Anja Kaspari. Sie hat zum Beispiel Iki Mel eingeladen. Sie stellt die Rapperin jetzt gleich selbst vor, nur schon mal so viel. Die Texte drehen sich viel um Sex, sind explizit und deftig. Heute zu Gast die Berliner Rapperin Iki Mel, deren Songs, versauten Songs, von Millionen gehört werden, besonders gerne von Frauen. Ihre Tour war restlos ausverkauft, ihr Debütalbum Fotze war in den Top Ten. Und hier ist sie. Hallo Iki Mel.
Hallo!
Na, hast du eigentlich eine Millisekunde lang gezögert, dein Album wirklich Fotze zu nennen?
Nee.
Nein?
Nee, eigentlich nicht.
Nö. Okay, ich habe ja das Wort Fotze immer als Schimpfwort empfunden. Ich meine, es wird ja auch so als vulgärer Ausdruck für die Vulva einer Frau benutzt, von Macho-Männern meistens. Dass du das jetzt einfach so cool machst, warum hast du dich das getraut?
Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern es war irgendwie so, für mich war es halt nicht so ein, also ich habe es natürlich schon als Schimpfwort von Männern wahrgenommen, sag ich mal, aber für mich war es immer so, ich lebe halt sexuell sehr offen und irgendwie dachte ich mir, ja, wenn das euer Problem mit einer Frau ist, dass sie sexuell offen ist, dann bin ich halt eine Fotze.
Was heißt denn für dich sexuell offen? Ich denke dann gleich so, dass du so offene Beziehungen hast und nicht treu bist oder so.
Ja, also über offene Beziehungen, aber halt auch, sage ich jetzt mal, wechselnde Partnerschaften, sowas in die Richtung. Und das ist irgendwie noch so verschrien in unserer Gesellschaft, wo ja Monogamie und irgendwie ein Partner bis ans Lebensende so vorherrscht, was auch schön sein kann für viele Leute, aber wo sich viele, glaube ich, einfach nicht mit repräsentiert fühlen. Und es galt jetzt auch für mich nicht unbedingt. Ich habe so mit 14 meinen ersten Freund mit nach Hause gebracht und dann ging es auch weiter, sag ich mal.
Ja, und in Abständen von wie viel Tagen und Wochen?
Unterschiedlich immer, aber also klar hatte ich dann auch mal längere Partnerschaften, und war ich auch mal eine Zeit lang oder ziemlich viele Zeiten dann auch mal Single und hatte halt mich einfach ausgelebt. Und ja, ich finde daran nichts schlimm und auch nichts degradierend. Und ob ich jetzt eine Schlampe oder eine Fotze bin, dann ist es halt so, ne?
Ja, ich finde es interessant, weil es gibt ja so Worte. Ich weiß, früher, als ich jung war, war beim abendlichen Esstisch das Wort geil absolut verboten. Das war so das schlimmste Wort ever. Und das ist ja heute gar nicht mehr so. Also vielleicht wirst du im Alleingang auch das Wort Fotze neutralisieren, wer weiß.
Ich hoffe, ja. Reclaim.
Lass uns doch mal in deinen ersten Hit reinhören. Mhm. Der heißt Keta und Krawall. Keta steht für?
Ketamin.
Ist ja eine psychedelische Droge eigentlich?
Es ist eigentlich ein Betäubungsmittel gegen Schmerzen, denke ich.
Aber es macht so, man sieht so schöne bunte Farben und sowas.
Man ist eher so ein bisschen ein bisschen dümmlich, sag ich mal.
Aber nur begrenzt.
Das also nicht
hört
nicht
wieder auf die Wirkung.
Ja, das hört auch wieder auf. Ja, ja.
Ich bin in Friedrichshain und baller mir ein Bierchen rein, Fotzen Power. Im Jogger Iki Mel, der Staubsauger, nächster halt Darm Klo. Dickerchen, was glaubst du so? Ich leg sie überlang, dafür stehe ich mit meinem Namen. Keta und Krawall, meine Nase ist wund. Titten sind prall und mein Arsch ist rund.
Was meinst du mit Iki Mel, der Staubsauger?
Ich meine damit den neuen Dyson, nein, den Spaß. Ich meine damit, dass die Bretter halt so lang sind, dass ich mit der Nase das halt wegstaubsauge.
Ah, die Bretter sind die Lines, die...
Ja.
Ah ja, also es geht in diesem Lied um Drogen, es geht um pralle Titten und runde Ärsche. Ich meine, du bist ja Akademikerin, ne? Du hast an der FU in Berlin Philologie und Sprachwissenschaften studiert.
Genau.
Du könntest auch andere Texte schreiben.
Ja.
Ja. Ist das eine Kunstfigur, die du dann benutzt, um solche Texte rauszuhauen?
Jein. Also ich werde so manchmal gefragt, so wie viel von mir jetzt persönlich da drin steckt. Und so, also es ist schon so, dass da 100% ich drin stecke, sage ich mal. Aber halt, ich als Melina habe auch noch andere Seiten an mir, also auch eine emotionalere Seite oder auch mal eine nachdenkliche. Ich lese auch mal gerne ein Buch oder so, ne, was jetzt vielleicht über die Texte nicht immer ausgestrahlt wird. genau. Also ich würde es nicht nur Kunstfigur nennen, nee. So, aber eine Seite an mir, die ich halt einfach gerne auslebe und in meiner Kunst gerne beschreibe.
Ich finde es auch spannend, dass du quasi das, die Welt so umkehrst. Also du benutzt quasi die Sprache von Männern, von Macho-Männern, die an Frauen irgendwie so den Körper zum Beispiel beurteilen und sagen, breile Titten, geil oder so, ne? Also das benutzt du. Aber du bist ja eine Frau.
Ja.
Also das macht deswegen so, was macht es dann eigentlich mit Frauen, wenn sie das hören?
Also die Resonanz, die ich von Frauen bekomme, ist, dass sie sehr viel Selbstbewusstsein bekommen und nicht mehr so viel Angst haben, auch in ihrem Alltag. Und genau das ist es eigentlich auch, dass du sein kannst, wer du willst und dir von jemandem irgendwie Angst lassen machen musst.
Ist das Neofeminismus?
Keine Ahnung. So akademisch bin ich dann noch nicht. Nein, ich finde nur manchmal so, also das muss, finde ich so, guck mal, ich gebe die Kunst raus, aber was es dann am Ende bedeutet, muss, finde ich, immer die Gesellschaft irgendwie entscheiden und nicht ich als Künstlerin unbedingt.
Wie bist du denn, also du kommst ja, bist ja gebürtige Berlinerin, ne, aus?
Tempelhof.
Bist du da mit Jungs irgendwie aufgewachsen? Hast du Brüder?
Oder? Ja, ich habe einen Bruder.
Ein großer Bruder?
Ja.
Ich hatte auch einen großen Bruder. Er hat mich immer Milchmuskel genannt.
Ja, meiner hat mich immer kleiner und so genannt. Und ich glaube, das war damals auch so ein Ding, dass ich immer dachte, nur weil du zuerst geboren bist und irgendwie als Typ so, hast du nicht automatisch ein Geburtsrecht, irgendwie mich kleiner zu machen, als ich eigentlich bin, ne?
Haben deine Eltern das nicht neutralisiert oder so? Das oder was haben die euch so vorgelebt?
Eigentlich ein sehr so, ach, ich bin schon in einem sehr friedlichen so Elternhaus groß geworden. Aber ich meine, so, es ändert sich ja auch über Generationen und so. Meine Eltern waren jetzt auch dann, seitdem sie irgendwie 16 und 18 waren, zusammen und haben echt irgendwie so, ne, durchgezogen und irgendwie Familie gegründet und so. Und ich meine, in unserer Generation oder in meiner ist es jetzt einfach so, dass ich mir 10-mal überlege, will ich überhaupt Mutter werden? Wie ist denn überhaupt meine Rolle in der Welt? Und finde ich das Patriarchat richtig unterstützenswert, worüber man sich jetzt vielleicht früher noch gar keine Gedanken gemacht hat, auch Mutter sein musste, solche Sachen. Ne? Also sind ja ganz andere Themen.
Ich habe dich ja in der Columbia-Halle gesehen. Das Konzert war ja, glaube ich, irgendwie monatelang schon ausverkauft. Ich fand es toll, dass da so viele Frauen waren.
Ja.
So zwischen 20
und Gays. Gays,
genau. Ja. Und weißt du, was mir, ich dachte, ich werde nicht mehr. Das habe ich noch nie erlebt. Du stehst auf der Bühne und alle jubeln und dann sagst du plötzlich, hey, steht ihr auch auf Analsex? Und dann ist der Jubel leicht ein bisschen verhaltener geworden.
Ja. Ja.
Dann hast du noch erklärt, warum du Analsex magst.
Ja, meine Mutter war auch da.
Das ist so frei, das ist wirklich krass. Also ich möchte mal festhalten, Iki Mel hat keine Angst davor, dass irgendwelche Leute sie blöd finden.
Nee.
Ist dir egal?
Das ist mir egal. Also ich glaube, ich habe schon lange so mit dem Thema abgeschlossen, wenn mich jetzt jemand blöd findet. Also ich finde, es ist immer ein Unterschied zwischen jemand blöd finden und Kritik äußern. Wenn ich jetzt wirklich irgendwas mal Blödes von mir geben sollte, dann bin ich auch offen, dann Kritik zu empfangen. Oder wenn sich jetzt jemand durch mein Verhalten extrem verletzt fühlt oder so, dann reflektiere ich das auch gerne. Aber ansonsten ist mir eigentlich ziemlich scheißegal, ja.
Also du hattest, glaube ich, auch schon wegen dieses Songs hier, den nehmen wir mal rein, Morddrohung. Sweet baby Jesus, ich hab gesündigt, ich komm trotzdem in den Himmel.
Ich hab immer harte Nippel, ich bin noch kein Narzisst, ich bin nur eine geile Bitch. Oh ja, ja. Natürlich wieder zurück zur Frage, ob ich schon mal jemanden verletzt habe. Ja, ich habe auch ein paar Christen verletzt, das weiß ich auch.
Also es waren dann gläubige Christen, die sich beschwert haben.
Ja, ich habe ja auch viele gläubige Christen unter meinen HörerInnen, die sich nicht verletzt gefühlt haben, das muss man ja auch mal dazu sagen, und die das auch differenzieren können und die auch sagen, man kann auch mal Kritik an der Kirche äußern. Ich meine, klar, ich spiele da wirklich sehr dolle die Grenzen aus. Ich verstehe auch, dass es manche als respektloser empfinden. Ich finde aber trotzdem, dass Kritik an der Kirche durchaus auch mal berechtigt ist.
Und irgendwelchen Machos trittst du dann natürlich auf den Schlips. die gehen dich ja auch richtig an im Netz. Also gerade auf Social Media, wenn du ein Foto von dir reinstellst und du bist nicht geschminkt, dann wirst du als Transe oder so bezeichnet. Also es ist wirklich richtig unterirdisch böse, was die ganze Zeit da über dich ausgekübelt wird.
Als wäre transsexuell sein eine Beleidigung auch. Also ja, unsere Gesellschaft ist manchmal, ich denke manchmal, wir sind eigentlich schon so weit und ich so das Gefühl, so in meinem Umkreis so, dann denken das dann auch voll viele und dann gucke ich ins Internet und denke mir manchmal, sag mal, was ist denn los mit euch? Wie kann ich die Normale sein? So, ne? Aber gut.
Heißt du eigentlich Icky Mel wegen Icke?
Mhm.
Melanie?
Melina.
Melina.
Genau, ja. Ja, ich habe so einen, also mein bester Freund Laszlo, der hat immer gesagt, ja, wer soll jetzt noch einen Kasten holen, Icky oder was schon wieder? Also auf sich selbst bezogen, ja. So ein bisschen verniedlicht und irgendwie dachte ich mir dann damals so, ach komm, gib ihm, nehme ich.
Cool.
Ja.
So weiß jeder, du kommst aus Berlin.
So ist es.
Icky Mel im Gespräch mit RBB-Musikexpertin Anja Kaspari. Das ausführliche Gespräch können Sie abrufen in der ARD-Mediathek und Audiothek zum Schauen und oder Hören. Außerdem sendet das RBB-Fernsehen das Interview kommende Woche am Dienstag um 23.25 Uhr. Viele Musikgeschäfte haben in den letzten Jahren ihre Türen für immer geschlossen. Wie so oft, viele Kundinnen und Kunden kaufen jetzt eben lieber online. In Brandenburgs größtem Musikladen kann man dagegen noch alles ausprobieren, anfassen, in die Hand nehmen und anspielen. Er ist in Brandenburg an der Havel, wird betrieben von einem ehemaligen DJ. Und RBB24-Reporterin Claudia Baradeu hat ihn gebeten, mit ihr eine Zeitreise zu machen.
Spiel auf. Anschalten. Der Motor ist nicht mehr ganz gut. So, eingelegt, habe ich alles noch drauf.
DJ Hörnchen. Unter diesem Namen war Stefan Horn zu DDR-Zeiten in Diskotheken in und um Brandenburg an der Havel unterwegs.
Mal sehen, ob da was drauf ist.
So, die Musik hört man mal wieder seit 40 Jahren. Läuft das Band mal wieder. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wir hören jetzt hier Laura Branning mit Self Control.
Schallplattenunterhalter hieß das damals. Doch aufgelegt hat Stefan Horn auf dem bis heute unverwüstlichen Tesla-Tonbandgerät, produziert in den 80er Jahren in der Tschechoslowakei. Nach der Wende hat er sich als Musikalienhändler selbstständig gemacht. In seinem Laden Music Store Brennerbohr verkauft er Schallplatten, Noten und Instrumente, Gitarren, Geigen, Klaviere, Blasinstrumente, Keyboards, Schlagzeuge. In einer alten Fabrikhalle mit hohen Räumen und riesigen Fenstern findet jeder Musiker, was er braucht.
Wir sind hier in den alten Brennerbohrwerken und hier wurden mal Fahrräder produziert. Ja, vor dem Krieg noch. Brennerbohr ist ja vielleicht bekannt. Nach dem Krieg waren dann hier Werkstätten des Getriebewerks Brandenburg und das haben wir dann umgebaut. Und haben dann daraus die Musikladen gemacht.
500 Quadratmeter ist der Laden groß. Die Kunden kommen inzwischen aus Berlin, ganz Brandenburg und sogar aus Sachsen-Anhalt. Das Musikgeschäft hat sich in den letzten Jahren gewandelt.
Nur vom Handel zu leben ist extrem schwierig geworden. Aber wir haben einen guten Online-Shop und den kann man sich angucken und den als Schaufenster benutzen und sagen, okay, hat er da, komm mal vorbei, kauf ich. Und sonst natürlich, das was im Netz alles, da gibt's ja Millionen von Gitarren, Millionen, gibt's ja unheimlich viele Sachen, die kann ja nicht so ein Laden wie ich hier mit meinen 500 Quadratmeter auch nicht vorrätig haben. Wir sind kein Hochregalare, ich sage, wir sind nur ein stationärer Händler.
Aber einer mit viel Platz, um die Instrumente auch ungestört auszuprobieren. Der Laden ist sowas wie ein Treffpunkt für Musiker. Irgendjemand spielt hier immer vor sich hin. Vom blutigen Anfänger bis zum Musikprofi. Kunde Christoph Küpper testet ein E-Piano aus, das er vielleicht kaufen will.
Ich bin Hobbymusiker und spiele Klavier leidenschaftlich gerne und gucke natürlich immer, was gibt es so Neues, klanglich, Verbesserungen in den letzten Jahren. Und ja, bin da sehr interessiert immer dran. Und bei Stefan kann man fantastisch immer, wird mal beraten und kann ausprobieren. Fühle mich hier sehr wohl und deswegen probiere ich hier sehr gerne aus. Ja.
Neben Gitarren verkauft Stefan Horn neuerdings immer öfter ein neues Modeinstrument, die Ukulele, eine kleine Schwester der Gitarre. Stefan Horn bietet in seinem Laden sogar Ukulelen-Workshops an.
Ukulele ist ein unheimliches Trendinstrument, weil es ist schön klein, man kann überall mit hinnehmen und Und wirklich auch Leute, die nicht so begabt sind mit der Gitarre, die spielen Ukulele und dann geht das hier los. Und das ist total fetzig und macht Spaß. Und wenn hier 20 Leute denselben Akkord greifen und spielen, dann ist hier ein richtiger Sound im Laden.
Sagt Stefan Horn vom größten Musikgeschäft Brandenburgs in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Hier geht's jetzt erst einmal weiter mit Verkehr und den Nachrichten. Ich bin Anna Patacek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen gerade keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulz- und Nordbahnstraße voll gesperrt. Westend. Die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis heute Abend in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Straßenfest. Lichterfelde, der Gardeschützenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn bis morgen Abend. Betriebsschluss wird die Linie S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Und noch eine Meldung zur U-Bahn. Die Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren ersatzweise Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Tobias Möck. Guten Tag. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, enger für den Schutz der Meere zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lunge des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Jana Schwarzer.
Dobrindt sagte, die Gewaltbereitschaft wachse vor allem in der rechtsextremen Szene. Die Sicherheitsbehörden würden diesen Trend aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten erkennen. Um zu verhindern, dass Jugendliche auf extreme Propaganda hereinfallen und sich radikalisieren, müsse es mehr Aufklärung geben in Schulen, Vereinen oder Jugendtreffs. Der Innenminister betonte aber auch, dass der Staat gefordert ist. Die Regierung müsse die Probleme der jungen Menschen lösen.
In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen, damit die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Dabei kam es zu Razzien und zahlreichen Festnahmen. Die israelische Marine hat ein Schiff mit internationalen Aktivisten gestoppt, die Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollten. Wie es hieß, wurde die Yacht zur israelischen Küste geschleppt. Als nächstes sollen die 12 Besatzungsmitglieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Unter ihnen ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Israel riegelt den Gazastreifen auch vom Meer aus strikt ab. Diese Maßnahme trägt offiziell auch Ägypten mit, das an das Palästinensergebiet grenzt. In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anders ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs